Börse aufs Ohr.
Herzlich willkommen zum neuen, dem 37. GetEx Podcast Börse aufs Ohr. Heute am Donnerstag, dem 13.8. Ich melde mich wieder zurück aus den Ferien, bin frisch erholt, habe den Kopf in den Tiroler Alpen frei bekommen. So soll es sein. Meine Jungs waren Biken. Ich konnte mich dem Rasenballsport widmen. Also es war für alle was dabei. Nochmals einen schönen guten Morgen. Servus. Schön, dass ihr dabei seid, um euch einen spannenden Überblick zu den Themen aus der Finanz- und Börsenwelt abzuholen. Und wie immer, ihr kennt mich, mache ich das nicht alleine, sondern in meinem heutigen Expertenteam habe ich den Medienunternehmer und Investor Tobias Kramer und den Chartdoktor der HSBC, Jörg Scherer.
Hallo Lars, danke für die Einladung.
Hallo aus Berlin.
Und mein Name ist Lars Reichel von GetEx Exchange. Der Episode 37 gebe ich heute den Titel Totgesagte leben länger oder vom Tod der Aktie bis zum Rekordmarkt. Denn heute, vor genau 47 Jahren, erklärte die Business Week Aktien für praktisch tot. Inflation und hohe Zinsen hatten damals den Aktienmarkt zerstört, aber 3 Jahre später begann einer der größten Bullenmärkte der Geschichte. Und heute stehen die Börsen wieder nahe den neuen Rekorden. Und ausgerechnet am 13. August schauen wir also gebannt auf Inflation und Zinsen. Also Totgesagte leben länger. Willkommen im Börsenpodcast. Wie immer werde ich euch heute nicht langweilen. Ihr bekommt ein Marktupdate. Das werde ich zusammen mit Tobias machen. Die GetEx Riskindikatoren nehme ich unter die Lupe. Mal nach Zahlen freue ich mich, dass Jörg wieder mit dabei ist. Und Beauty-Tipps stellt Tobias seinen neuen goldenen glänzenden Awards vor. Und in Inside GetEx verrate ich euch, was sonst noch so alles passiert. Und zu Beginn, wie immer, noch der Hinweis auf das Ende des Podcasts. Hört euch bitte den Disclaimer an, den ich nicht schneller sprechen kann. Also, hört rein, los geht's.
Blitzlicht Börse, ein Marktupdate.
Blitzlicht Börse, was hat sich seit der letzten Episode sonst so getan? Zeit für eine schnelle Analyse des Monats Juli und des angebrochenen Augusts. Viele von euch waren bzw. sind immer noch in den Ferien. Dementsprechend sind die Trades in Aktien 24% rückläufig, ETF 26% und Zertifikate 13% weniger als im Juni. Aber natürlich zum Juli 2025, also vor einem Jahr, wurden 25% mehr Zertifikate im diesen Juli gehandelt. Und die ersten Tage des August sehen auch schon mal vielversprechend aus. Der Markt hilft nach und auf Wochenbasis gibt es neue Signale, ganz anders als im Juni, wo es einfach keinen wirklichen Trend zu erkennen gab. Und selbst Christian Schlegel, der auch nur Döner-Trades und Schnüffelstücke gehandelt hat, kann auch langsam wieder zugreifen. Auf der Produktbasis sah es dann ähnlich aus. Hebelprodukte als auch längerfristige Anlageprodukte wurden ca. 10-12% weniger gehandelt. Meist gehandelte Basiswerte waren dabei ganz klar der DAX, dann der Nasdaq und mit Abstand kommen dann Einzelwerte wie Micron, Gold, Silber, Rheinmetall und eine SpaceX ganz knapp mehr als Nvidia gehandelt. So, lieber Tobias, lass uns gerne über den DAX sprechen. Im August eher knapp 3% Performance gemacht, Rekordbewertungen. Der DAX hat die 26.000 übersprungen, aber der Punktestand ist nicht der einzige Rekord. Die Bewertungen haben neue Höchstwerte erreicht. Was hältst denn du vom deutschen Lieblingskind?
Da brauche ich eine kleine Pause, weil du hast eben etwas gesagt, dass Rekordwerte bei der Bewertung erreicht sind und das kann ich so nicht stehen lassen.
Rätsch rein.
Da fange ich gleich mit Widerspruch an. Ja, also bei der Frage zum Thema Bewertung, da sprichst du wahrscheinlich nicht nur den Indexstand an, der natürlich auf einem Rekordhoch notiert. Das würde ich nicht anzweifeln. Was ich allerdings schon mal zumindest anzweifeln will, ist die Bewertung von einem klassischen Hintergrund, wie zum Beispiel dem KGV. Da ist es im Moment so, dass zumindest in der Bloomberg-App, wo man kostenfrei im Übrigen auch das Ist-KGV auf Basis der zurückliegenden 12 Monate kostenfrei abrufen kann, so dass das KGV beim DAX bei 17,61 liegt. Und das ist im historischen Vergleich, also zumindest so im historischen Vergleich, seitdem ich das regelmäßig auch wegschreibe, eher leicht unterdurchschnittlich. Denn im Durchschnitt ab 2014 schreibe ich, wenn ich das hier gerade so richtig sehe, offenbar regelmäßig auf, ist es so eher im Bereich 21 gewesen. Das ist KGV ganz wichtig. Aber es ist in der Tat so, dass es auch schon mal niedriger war. Ne? Zum Beispiel im Jahr 23, so im Oktober, da war das East-KGV bei einer 12,6 oder im März 23, da war es bei einer 12. Also vor dem Hintergrund, es steht höher. Aber was man eben auch nicht vergessen sollte, ist, dass die Gewinne sich in den letzten Monaten auch sehr, sehr schön mit nach oben entwickelt haben. Und das ist eben etwas, was bei den Höchstständen, die wir im Moment haben, dann ganz oft übersehen wird, dass nämlich auch Gewinne mitgegangen sind.
Ansonsten der Eurostox ähnlich mitgezogen, plus 3%, die Vola ist zurückgegangen, jetzt zumindest im August, obwohl es einen Trend gab, um knapp 10%, liegen wir noch knapp über 15. Ja, und dann lass uns über den Teich schauen. Da haben wir natürlich den S&P. Ja, da gab es im Moment viele Unternehmensbewertungen. S&P auch 3% im Plus bei den Quartalszahlen. Jetzt haben allein 440 Unternehmen Zahlen bekannt gegeben und 86% davon konnten die Gewinnschätzungen der Analysten übertreffen. Und dann liegen die gemeldeten Gewinne im Durchschnitt noch 30% über den Erwartungen. Also das könnte ein neuer Rekordwert sein.
Das scheint zu laufen, aber da sehen wir eben auch was ganz Klassisches. Der Markt läuft, der Markt scheint momentumgetrieben zu sein. Und hier hast du den S&P beispielsweise nicht als hoch bewertet anmoderiert, obwohl er bei einem IST-KGV von 28,5 notiert. Das ist im Übrigen im Durchschnitt auf Basis der gleichen Zeitreihe, die ich jetzt mal hier als Vergleich heranziehe, eben eher überdurchschnittlich. In meiner Zeitreihe, wie gesagt, da kann es auch unterschiedliche Zeitreihen geben, ist es so, dass das durchschnittliche KGV hier abgebildet ab 2015 bei mir bei 22,3 lag. Im Moment liegen wir, wie gesagt, bei einem IST-KGV, nicht in die Zukunft gerichtet, sondern nur die gemeldeten Gewinne, die dann für die einzelnen Unternehmen jeweils geupdatet wurden, bei 28,53. Und 28,53 ist dann eben schon etwas, was in einem Umfeld wie den USA, wo es ja auf zumindest dem Namen nach sichere Investments wie den Staatsanleihen 4,8% an Zinsen bekommt, eben etwas, was schon eine Erwähnung wert ist, weil KGV von 28 heißt ja nichts anderes, als dass die Gewinnrendite für die Aktien, die man hat, im Moment bei unter 4% liegt. Und worauf du und worauf viele Investoren ja dann immer sehr, sehr stark abstellen, ist eben diese Gewinnsteigerung, die mit eingepreist wird und wo man dann sagt, naja, aber wenn die Gewinne jetzt um 20 oder 30% wachsen weiterhin, dann ist das ja gar nicht so schlimm mit einem 30er KGV, wo man wiederum sagen muss, das ist richtig. Trotzdem ist die Frage, ob das jetzt immer so weitergeht, eine vielleicht nicht ganz unangebrachte. Und hinzu kommt eben auch, dass wir uns in einer Phase von sehr ungewöhnlichen Investitionen und in einer in sehr ungewöhnlichen Investitionsphase befinden, wo die größten im S&P enthaltenen Unternehmen, Apple mal ausgenommen, Milliarden bis Billionen, und zwar die deutschen Billionen, in neue Technologien zu investieren planen, was eben auch im historischen Kontext eigentlich alles in den Schatten stellt, was an riesigen Investitionen jemals getätigt wurde.
Dazu kommen wir gleich noch im Detail, was Investitionsbedarf oder Investitionen betrifft. Dann möchte ich nochmal auf Öl zu sprechen kommen, was im August auch deutlich zurückgekommen ist. Da müssen wir natürlich beobachten, ganz abgesehen davon, wie sich jetzt die Situation in der Straße von Hormuz entwickelt und unter Berücksichtigung, dass die chinesischen Rohölvorräte auf einem Niedrigstiefstand und wohl wissend, dass sie 50% ihres Bedarfs aus dem Mittleren Osten decken. Aber was auch ganz interessant ist, was vielleicht noch ein Großteil von euch betrifft, ist, dass die Heizkosten im Winter, auch wenn wir jetzt draußen noch über 30 Grad haben, ganz schnell in den Fokus rücken können, denn die Gaspreise ziehen an. Der Wintermonat, das Heizöl für den Wintermonat Dezember wird an der NYMEX bereits auf einem neuen Jahreshoch gehandelt und ist jetzt schon 80% teurer als zu Jahresbeginn. Ja, also im Sommer schon an Winter denken, aber auf jeden Fall ein Asset, was sich lohnt, was eure Aufmerksamkeit verdient. Ja, Tobias, wir hatten die Investitionen angesprochen. Das könnten wir, glaube ich, ganz gut mit dem Unternehmen SpaceX auch verknüpfen. Dort gab es ja die ersten Quartalszahlen in der letzten Woche. Kräftiges Umsatzwachstum, allerdings auch mit stark angestiegenen Investitionsaufgaben kombiniert. Also ganz egal, ob da jetzt ein Rechenzentrum am Mond gebaut wird oder nicht, aber diese massiven Investitionsaufgaben summieren sich und vor allen Dingen, was das KI-Segment betrifft. Ja, und das waren jetzt gerade auf SpaceX bezogen, mehr als doppelt so hohe Investitionen, die die Analysten zu hören bekommen haben, die SpaceX investieren will, als das, was eingepreist wurde. Also auch da zeigt sich wieder, es wird investiert.
Ja, bei allem, was du gesagt hast, kommt eines wieder raus, nämlich die fehlende Berechenbarkeit. Ich sage nicht Zurechnungsfähigkeit, die fehlende Berechenbarkeit von Elon Musk und den Aktivitäten, die er da bewerkstelligt. Ich habe zu SpaceX eine ganze Menge in der Vergangenheit wirklich an Sendungen bei Echtgeld TV gemacht und ich weigere mich so ein bisschen bei dem Unternehmen jeder Nachricht hinterher zu hecheln, weil man da echt den Eindruck bekommt, dann wird man beschäftigungslos. Wenn jemand darauf setzt, dass Elon Musk es gelingt, bis zum Jahr 2030 400 Milliarden Umsatz mit Telekommunikationsdienstleistungen und von mir aus noch 200 Milliarden von wo auch immer her zu erwirtschaften, dann sei es so, ich halte das Unternehmen und den Unternehmer für ja bewertungstechnisch und auch was seine Berechenbarkeit anbelangt, für absolut nicht mehr greifbar und vor dem Hintergrund würde ich diese Aktie nicht anfassen.
So, was mir auch aufgefallen ist, Harald Quandt, Trust, HQ Trust, hatte eine Studie zu den großen Hyperscalern untersucht, wie lange Unternehmen brauchen, ihre Bewertungen einzuholen bzw. zu monetarisieren. Wie ist denn dein Blick auf die Magnificent Seven, die es ja überwiegend betrifft in dem Bereich?
Also du hast mir dankenswerterweise diese Studie mal kurz zugeschickt und das ist dann eben auch etwas, wo in dem Moment, wo ich anfangen würde, mich da wirklich reinzubeißen, glaube ich, würde ich relativ schnell Dinge finden, die auf gewisse Merkwürdigkeiten so hindeuten. Ich meine, man muss sich einfach mal klar machen, was da gerade passiert, wenn ein Unternehmen wie Alphabet ohnehin schon hohe Investitionserwartungen noch anfängt zu toppen und davon redet, dass sie jetzt in einem Jahr wie 2026 200 Milliarden US-Dollar in Rechenzentren, Chips und alles, was dazugehört und die bei drei auf dem Baum ist, zu investieren. Aus einem ehemaligen Cashflow-Lieferanten wird in diesem Jahr ein negativer Cashflow-Bringer, also jemand, der keinen Cashflow mehr erwirtschaftet, sondern der irgendwo Geld herbraucht, was er aus dem laufenden Geschäftsbetrieb eben dann eben nicht mehr verdient beziehungsweise verdienen kann. Und das ist etwas, was gerade bei einer Alphabet dann schon sehr ungewöhnlich ist und was auch vielleicht ein kleines Warnzeichen ist. Es gibt natürlich da Gewinnschätzungen, die signalisieren, dass das alles einigermaßen positiv aussieht, wenn man da so in die Zukunft guckt. Man muss bei diesen Gewinnen halt nur eins berücksichtigen. Gewinne unterstellen, dass die Abschreibungszeiträume, die diese Unternehmen ansetzen, korrekt sind. Und in dem Moment, wo sich bei einem 200 Milliarden Investment, das über einen bestimmten Zeitraum fortsetzt, reden wir innerhalb von 5 Jahren über ein Investitionsvolumen von 1 Billion Dollar. Und je nachdem, wie dann Abschreibungszeiträume für solche Investments gebildet werden, ist es eben so, dass da beachtliche Summen auf der G&V natürlich zum einen erstmal zutage treten für die normalen Abschreibungen, aber wenn sich die Abschreibung an irgendeiner Stelle als zu niedrig erweisen, weil technologische Entwicklungen schneller gehen und die Chips oder die anderen Sachen, die eine Alphabet oder die ganzen anderen, die in dem Bereich investieren, gekauft haben, schneller veralten, dann haben wir alle als Marktteilnehmer da ganz, ganz schnell ein Problem, weil sich dann nämlich zeigen kann, nicht zeigen wird, ich weiß es ja nicht, aber zeigen kann, dass die Erwartungen vielleicht an der einen oder anderen Stelle zu zurückhaltend waren. was die technologische Entwicklungsfähigkeit anbelangt, und zu optimistisch auch waren, dass die Einkünfte, die mit diesen Investitionen logischerweise auch erzielt werden müssen, zumindest sollten, vielleicht eben auch nicht so sprudeln. Und da sehe ich im Moment schon massive Fragezeichen und habe vor diesem Hintergrund bestimmte Investments auch eher gestutzt, bin ohnehin relativ gering in diesen Aktien positioniert, mit einem geringen Anteil am Gesamtvermögen, aber habe zumindest mal auch gewisse Wechsel vorgenommen und beispielsweise bei einer vergleichsweise, nur vergleichsweise, in der Historie günstiger bewerteten Microsoft-Aktie irgendwie mal zugeschlagen, aber ist ansonsten auf ein breites Fundament bei diesen Aktien gestellt, um da einfach auch die schwere Einschätzbarkeit so ein bisschen zu umgehen. Aber die Risiken, die da sind, dass diese Bewertungen, die hier im Moment noch bezahlt werden, und eben auch die Gewinnerwartungen, die zu diesen Kursen führen, dass die vielleicht überhöht sind, die erscheint mir dann doch als relativ groß.
Tobias, ich danke dir an dieser Stelle schon mal für deine Einschätzung. Ach nee, einen habe ich noch.
Ja.
Was ich gesehen habe, ist, es gab in der letzten Woche, haben ja die Notenbanken, die Fed und die Bank of Japan, den Yen deutlich aufwerten lassen. Sie waren also nicht die einzigen Yen-Käufer. Und was man gemerkt hat, es gab also spekulative Marktteilnehmer, die sogenannten Non-Commercials, die an der CME riesige Summen an Short-Yen-Kontrakten gecovert haben. Und damit wurden wohl ein paar Carry-Trades aufgelöst im Gegenwert von knapp 10 Milliarden Dollar. Also für euch, der Carry-Trade ist eigentlich der Klassiker unter den, ich sag mal so, billigen Börsentricks. Man leiht sich in Japan billig Geld, verkauft den Yen, steckt das Kapital in die US-Aktien, am liebsten in Tech oder in Anleihen. Und solange der Yen schön schwach bleibt, ist alles ganz entspannt. Aber wenn der Yen eben aufgewertet wird, dann kann der Carry-Trade zum Schleudersitz werden. Das heißt dann Aktien verkaufen, Dollar verkaufen, Yen zurückkaufen oder kurz gesagt, wenn der Yen steigt, dann wird kommt plötzlich Risiko in die Depots. Also das war nur eine Beobachtung aus der letzten Woche.
Mal nach Zahlen, das Chart-Update.
Mal nach Zahlen. Jörg, schön, dass ich dich wieder dabei habe.
Sehr gerne, Lars.
Als du mir geschrieben hast, dass du mit der AD-Linie gerne den Podcast beginnen möchtest, deine Benchmark, muss ich zugegebenermaßen mich erstmal aufschlauen, weil ich so lange nicht mehr gehört habe. Schlau uns doch mal bitte auf, beziehungsweise wir starten einfach rein.
Ja, Lars, da gehen wir gleich in den Deep Dive der technischen Analyse. Also die Advanced, die Kleinlinie, ist einer der ältesten marktbreite Maßstäbe, die man heranziehen kann. Und ihr habt euch eben so ein bisschen ausgetauscht über die unterschiedlichen Einschätzungen, hohe Bewertung, tiefe Bewertung. Da hilft ja dann auch vielleicht so ein bisschen der Blick auf den objektiven Chartverlauf und Kursverlauf. Und ganz wichtig ist für mich eben die Analyse der Marktbreite. Die Advanced-Kleinlinie ist salopp formuliert der Saldo aus gestiegenen und gefallenen Aktien. Ja, ihr als Anlegerinnen und Anleger könnt euch das so vorstellen, wenn mehr Titel steigen, als eben auf der anderen Seite fallende Notierungen verkraften müssen, dann kann das nicht die schlechteste Marktverfassung sein. Und genau das ist die Ausgangslage, die wir derzeit haben. Wir haben also nicht nur neue Rekordstände, neue Allzeithochs beim DAX, beim S&P 500, sondern wir haben sie eben auch bei der Advanced Decline Linie. Und das ist von der technischen Seite ganz klar ein unterstützender Faktor, ein Mutmacher, dass dieser Aufschwung ja vielleicht ein bisschen in Jahre kommen ist, aber eben immer noch auf soliden Beinen steht. Die Advanced, die kleine Linie, sichert die Notierung ein Stück weit nach oben ab. Und ihr habt ja so ein bisschen auch über Einzelwerte eben gesprochen. Es ist auch ein Zeichen, dass zuletzt im Juli eine gesunde Sektorrotation stattgefunden hat. Ja, wir haben zum Teil deutliche Korrekturen bei den Chip-Werten in der gesamten Chip-Branche gesehen, durchaus auch von substanziellem Ausmaß. Und dass die Advanced-Decline-Linie dennoch steigende Notierungen zeigt, heißt eben, dass das andere Titel aufgefangen haben, indem sie eben weiter gestiegen sind. Also auch ein Maßstab für eine gesunde Sektorrotation. Und auch das ist eher ein mutmachendes Argument für den Gesamtmarkt.
Ja, mutmachend klingt super. Das wollen wir alle hören. Dann lass uns doch mal beim Index oder die Indizes anschauen, traditionell starten wir mal beim DAX. Da wird es charttechnisch vermutlich auch gerade spannend, weil wir ja an der 26.300 festgeklebt waren. Ist jetzt erst ab 26.500 wieder freie Sicht oder bist du, da kannst du uns da auch mehr Mut machen?
Ja, also erstmal würde ich sagen, großes Bild, wir treten mal einen Schritt zurück. Mhm. Der DAX gehört ja zu den Indizes, die in diesem Jahr gar nicht so besonders gut gelaufen sind bisher. Ja, das entscheidende Wort in der Aussage ist es bisher, denn wir haben im Januar 25.500 Punkte im Hoch gesehen und dann nochmal 3, 4, 5 Mal in den folgenden Monaten bis zuletzt eben immer hier so ein bisschen den Mut verloren und entsprechend wichtige Hochpunkte ausgeprägt. Das war also charttechnisch ein ganz wichtiger Deckel, den haben wir jetzt rausgenommen und damit entsteht hier ein neues Kaufsignal für den DAX, ungeachtet ja der saisonal eher schwierigeren Phase in den heißen Sommermonaten, die wir jetzt zugrunde liegen haben. Also die entscheidende Frage ist, um Lars nochmal ganz konkret auf deine Frage einzugehen, nicht so ist der DAX im Moment bei 26.300 Punkten frei oder erst bei 26.500 Punkten. Das große Signal ist das Ausbruchssignal, nachdem wir wirklich über 3, 4, 5 Monate im DAX eher seitwärts gegangen sind.
Beim S&P sieht es da ähnlich aus. Da haben wir den 7.800er Deckel gehabt. Wird das erst darüber hinaus eine neue Rallye-Stufe gezündet werden? Oder sollte man da auch erstmal einen Schritt zurückgehen und sich den Jahresanfang betrachten, auch wenn der deutlich besser gelaufen ist?
Genau, deutlich besser gelaufen. Aus charttechnischer Sicht muss man sagen, dass wir eine klassische Konsolidierungsformation abgeschlossen haben. Das hat für mich als Techniker immer den schönen Nebeneffekt, dass man aus der Höhe der Konsolidierungsformation ein Kursziel ableiten kann. Ist jetzt nicht so spektakulär, ist auch eher ein kleineres trendbestätigendes Kursmuster, 7.600 Punkte auf 7.200 Punkte gewesen. Also wenn ich diese 400 Punkte Range an das Ausbruchslevel bei 7.600 Zählen ranlege und heranprojiziere, dann lande ich eben bei einem Kursziel beim S&P 500 von rund 8.000 Punkten. Mhm. Und ja, zusammen mit der Advanced Decline Linie ist das erstmal das Kursniveau, von dem ich im Moment ausgehe. An der Stelle sage ich ja immer noch mal ganz wichtig, man kann die Charts nicht nur lesen, um sozusagen die Ziele nach oben zu definieren, sondern auch Risiken nach unten einzudämmen. Ja, du hast ja so die schöne Kategorie Risiko. Ja, also das Ausbruchslevel 7.600 Punkte ist ein technisch sinnvolles Absicherungslevel. Man kann es aber auch, wenn man eher im strategischen Bereich unterwegs ist, die 200-Tage-Linie verläuft im S&P 500 mittlerweile bei 7.055 Punkten, also das durchaus auch ein Niveau, wo man strategisch die Kursgewinne von 13% in diesem Jahr ein bisschen absichern kann und zumindest mal Teilerträge auf dieser Basis absichern kann. Ja. Und wir waren ja eben beim Mutmacher, ich habe auch für den S&P einen dabei. Ja, im Daily Trading mache ich ja immer gerne auch mal statistische Auswertungen. Und die letzten Tage war ein Highlight drin. Der Techniker liebt Momentumimpulse. Stärke zieht weitere Stärke nach sich. Das ist ja ein Mantra, nicht nur meinerseits, sondern auch generell vieler trendfolgender Strategien. Und der S&P 500 hat in der vergangenen Woche 3%, über 3% zulegen können. Wenn er das in der Vergangenheit gemacht hat, unterstelle ich einen dynamischen Aufwärtsimpuls und eben einen solchen Momentumimpuls. Und der hat tatsächlich auf Sicht der kommenden 4 Wochen überdurchschnittliche Renditechancen auf der einen Seite und auch überdurchschnittliche Chancen für steigende Notierungen. Also zwei Seiten der gleichen Medaille. Zweimal ja, zweimal grünes Licht. Deswegen ist das ein besonders schönes Signal, wenn man so ein starkes Wochenkursplus sieht. Haben wir Und das ist der letzte Hinweis zu der Frage an der Stelle. Beim S&P gesehen, beim Nasdaq gesehen, der DAX wiederum hat die 3%-Hürde, diese Messlatte, nicht ganz überspringen können in der vergangenen Woche.
Okay, aber es passt ja gut. Ich meine, Gewinne absichern predige ich auch immer. Die Vola kommt zurück, das heißt, die Puts werden günstiger. Also da kann man durchaus mal zugreifen. Und man muss dann fairerweise auch mal nach unten schauen oder zurückblicken und schauen, was man dieses Jahr schon an Rendite erzielt hat. Und ich kann noch spoilern, ich werde mir in der nächsten Episode zu dem Thema vor allen Dingen die 7800er Marke mit Call-Optionen unter die Lupe nehmen. Denn dort gibt es wirklich eine große Call-Wall am Optionsmarkt, wie es so schön heißt. Das Gamma ist da riesengroß. Ich will jetzt noch nicht zu viel verraten, aber es wird spannend. Jörg, Edelmetalle haben wir auch noch auf dem Zettel. Wir gucken mal am Silber vorbei, auch wenn das unser Evergreen ist. Lass uns doch mal auf den großen Bruder gucken. Gold scheint 50-Tage-Trend zurückerobert haben. 4.500 ist greifbar. Wie geht's denn da weiter für dich charttechnisch?
Ja, der große Bruder, der Goldpreis, die entscheidende Marke 4,5 oder eine wichtige Marke hast du schon genannt. Ich mach mal ein bisschen, ja, es ist ja durchaus eine schwierige Phase in den vergangenen Monaten gewesen. Wir haben eine harte Preiskorrektur gesehen. Ende Januar stand der Goldpreis bei 5.595 Dollar pro Unze. Und seither ging es doch durch eine harte und deutliche Preiskorrektur. Wir haben aber im Bereich der 4000er Marke dann eine Stabilisierung gesehen, haben auch eine kleine Bodenbildung komplettiert. Und jetzt komme ich, also von daher scheint das Schlimmste überstanden zu sein. Aus meiner Sicht ist es auch tatsächlich eine gesunde Konsolidierung gewesen, um die vorher heiß gelaufene Situation eben auch auszukonsolidieren. Bei 4,5 kommt die 200-Tage-Linie rein, haben wir eben im S&P 500 ja auch schon angesprochen, als technisch relevante Größe. Und on top als Sahnehäubchen oder als weiteren Widerstand, der Korrekturtrend seit Januar, der läuft bei 4.586 Dollar im Moment. Und das ist was der Techniker besonders, ja, seine Aufmerksamkeit drauf legt oder was meine Aufmerksamkeit catcht. An der Stelle zwei extrem relevante Widerstände fallen im engen Kursband zusammen. 4,5, 200-Tage-Linie plus Korrekturtrend seit Januar 4.586. Und das wäre charttechnisch dann das nächste Ausrufezeichen, dass hier der Goldpreis tatsächlich in die Erfolgsspur zurückgekehrt ist. Und Thema Saisonalität, wenn ich eben bei den Aktienmärkten gesagt habe, Achtung, August, September immer etwas holpriger und korrekturanfälliger, dann gilt das umgekehrt für die Edelmetalle, die eben im August immer oder traditionell, zumindest auf Basis der historischen Daten, eine saisonal günstige Phase einläuten. Und im US-Zwischenwahljahr gilt diese günstige saisonale Phase dann auch tatsächlich bis zum Jahresende. Also Trigger mitnehmen, 4,5, die wichtige Marke, Lars, hast du schon richtig herausgearbeitet. Und der Sprung darüber wäre nochmal ein sehr schönes charttechnisches Ausrufezeichen.
Wir halten die Augen offen. Vielen Dank, Jörg, an dieser Stelle zu deiner charttechnischen Einschätzung.
Sehr gerne, danke, Lars.
Risiko. Danger. Die GETTEX Risk Indizes.
In der Rubrik Risiko schauen wir uns die GETTEX Risk Indikatoren an. Zuvor der Fear and Greed Index hat es wieder in den Bereich 65 Greed geschafft. Die Gier ist also zurück, zumindest laut CNN. Die Aktienmärkte haben auf Rekordniveau diese Woche gestartet. Die GETTEX-Risk-Indikatoren erzählen eine leicht differenzierte Geschichte. Der europäische Index ist noch ein kleines Sorgenkind, will ich mal nennen. Das heißt, eure Trades sind noch nicht ganz so bullisch, wie der Markt es hat anlaufen lassen diese Woche. Der Indikator ist gerade mal bei 0,25. Also da gibt's noch eine kleine Divergenz, gibt's noch etwas aufzuholen. Gegen Ende Juli war eure Positionierung dem Markt entsprechend wirklich bei knapp über der Nulllinie, also wirklich neutral gehalten. Dann ab dem 3. August sind eure Trades deutlich positiver direktional ausgefallen, entsprechend dem Markt, aber eben noch nicht in der vollen Stärke. Der amerikanische Index, der US Long Term, hat sich erholt auf momentan 0,3. Damit bestätigt sich diese starke S&P-Woche. Für ein grünes Risk-On-Mode wäre noch ein stabilerer Anstieg notwendig. Also da drücken wir nochmal die Daumen. Also insofern kurz gesagt, die Wall Street feiert, Europa feiert mit, aber eure Trades sind in Europa noch nicht da, wo sie eigentlich hingehören. Also Jörg hat es gesagt, etwas mehr Mut, ein bisschen mehr, vielleicht auch ein bisschen mehr Absicherung. Das wiederum bringt den Euro-Indikator natürlich nicht weiter nach oben, sondern wäre ja ein negativer oder ein negativ ausgerichteter Trade. Aber insofern, vielleicht gibt es auch hier mehr Absicherung, das kann ja auch sein. Wer weiß, vielleicht denken von euch einfach schon viele voraus. Also auf jeden Fall die Analyse der GETTEX Risk-Indikatoren macht wie immer Riesenspaß. Schaut sie euch auf der GETTEX Webseite an.
Oh, what a beauty!
Beauty-Tipps, mehr Glow für euer Depot.
Tobias, schön, dich nochmal in der Rubrik Beauty-Tipps. Wie könnte es anders sein, dich als Gast zu haben? Wer dich kennt, weiß, warum du.
Da würden mir einige einfallen, die da kompetenter wären beim Thema Beauty-Tipps als ich, aber.
Ich sage jetzt mal nichts dazu. Wie auch immer, jetzt muss ich die Kurve kriegen. Lass uns über deine neuen goldenen Awards sprechen. Du hast eine große Ankündigung gemacht. Nach dem 20. Geburtstag beenden wir die Zeit als Zertifikateberater, war die Headline. Was hat euch denn dann geritten?
Na, eigentlich gar nicht so viel. Also wir wollten den Titel des Magazins für Anlageberater und Vermögensverwalter ein bisschen greifbarer machen. Und wir berichten ja, auch wenn wir Zertifikateberater noch heißen, das geht ja erst ab 1. September dann quasi in den Wechsel los, eben trotzdem über ETFs und trotzdem auch über aktive Fonds berichtet, die eben eine andere Form der Verpackung darstellen. Und ETF haben in den letzten Jahren eben signifikant auch in unserer Zielgruppe an Bedeutung gewonnen. Die aktiven Fonds waren da sowieso immer. Aber dadurch, dass es jetzt eben dann in dieser Form auch an Breite bei der Leserschaft gewonnen hat und wir ja ohnehin in den letzten 15 Jahren auch mit DZB Portfolio schon immer auch sehr intensiv die Delta 1 Produkte in Form dann gerne auch von ETFs genutzt haben. Aber dann gesagt, nach 20 Jahren ist es dann vielleicht auch mal ganz gut, da den Cut zu machen. Und mit der Idee eines neuen Awards dann eben auch zu sagen, dann richten wir so aus und in einem Portfolio, da können ja neben Zertifikaten auch ETFs stattfinden, da können Aktien stattfinden, da können Aktienfonds stattfinden, da können Anleihen stattfinden. Und von daher ist der Portfolioberater als Name unserer Fachpublikation der bessere und übergreifende Name. Und der Portfolio Award startet jetzt eben als eine Auszeichnung in dem Bereich der ETPs. Und wo sich das dann hin entwickelt, werden wir in den nächsten Jahren sehen. Wichtig dabei nur, die Zertifikate Awards, die dieses Jahr zum 25. Mal verliehen werden, die machen wir weiter. Nur der Portfolio Award ist eben im September und die Zertifikate Awards sind Ende November.
Richtest du dich oder du hast dich ja beim Zertifikateberater in der Publikation größtenteils an Berater auch gewandt, ihnen das Portfolio zu analysieren, was sie beraten können, welche Produkte dann letztendlich im Anlagedepot stattfinden. Das gilt also auch, an der Kundengruppe per se ändert sich also mit dem neuen Schritt nichts.
An der Kundengruppe beim Portfolioberater ändert sich überhaupt nichts. Das bleiben Anlageberater, Vermögensverwalter, institutionelle Investoren, Depotmanager, also all die, die professionell mit Geld umgehen und dabei in irgendeiner Form auch wieder mit anderen Menschen interagieren, denen sie diese Produkte oder diese Produktfamilie oder was auch immer näherbringen wollen.
Ich finde es ja ganz cool. Wir haben uns ja auch im Vorfeld unterhalten, weil es ja gerade im Bereich der Delta 1 Produkte, jetzt hast du gelacht, ja, wir sind ja nicht, GETTEX ist ja nicht umsonst Co-Sponsor der Veranstaltung. Also ich finde es ja ganz spannend.
Ich fange deswegen an zu lachen, weil es ja, also gerade in der Anbahnung mit dem Portfolio Award waren es ja sehr intensive Gespräche und du bist ja einer der wenigen, die wissen, wie lange wir diese Idee zu diesem Award schon haben. Also das ist ja nicht so eine 2026er Geburt nach dem Motto, ich bin mal wach geworden, habe Daniela und Ralf, also Daniela Hehlemann, meine Chefredakteurin, Ralf Andres, mein Herausgeber und Mitgründer von DZB Media, gefragt nach dem, oh, lass uns mal einen neuen Award machen. Ja, also es gibt Veranstaltungen, die wirken so, unsere sollen nicht so wirken. Und da stecken in der Tat mehrere Jahre Gedankengänge zu drin und auch immer ein Abwägen, machen was nicht. Ja, und da kann man ja schon sein, deswegen musste ich lachen, weil du warst da in der Tat ja quasi von Anfang an mit dabei, als wir irgendwann mal entschieden haben, wir werden es irgendwann machen, wir wissen nicht so richtig wann. Und du weißt, dass es auch ein bisschen länger gedauert hat als 12 Monate.
Ja, das ist richtig. Und gerade in Bezug auf Delta-1-Produkte, auf Indizes, ist es halt oftmals so, die kommen nicht mehr klassischerweise als Zertifikat, als Indexzertifikat daher, sondern landen dann auch, um in institutionellen Portfolien zu landen, dann eben auch in einer anderen Verpackung und sei es dann eben der ETF. Da gibt es dann ganz andere Möglichkeiten, ganz neue Zielgruppen. Der Basiswert dahinter ist dann der gleiche. Also insofern verstehe ich diese Weiterentwicklung an dieser Stelle.
Ja, ich will dazu aber auch nochmal sagen, weil also das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört, aber man muss auch eins sagen, klar sind ETFs dazugekommen und die sind ein unglaublich effizientes Instrument, um breite Investments abzudecken. Aber man braucht eben auch ein bisschen Kohle dafür. Ja, man braucht eben dahingehend ein bisschen Kohle dafür, dass ein ETF in der Regel so 50 Millionen Assets under Management mindestens mal haben will, um für den Emittenten so einigermaßen okay zu sein. Also jetzt mal normale Gebührensätze da unterstellt. Und das ist bei Zertifikaten dann eben immer noch anders. Ich meine, wir haben da quasi so eine Art Trainingslager, was in irgendeiner Form online gestellt wurde mit Wikifolio, wo ganz viele neue Talente sich auf einmal gezeigt haben, die mit interessanten Strategien tolle Performances gemacht haben. Die wären ohne dieses Vehikelzertifikat nie zurande gekommen. Aktiv gemanagte Zertifikate ermöglichen Vermögensverwaltern auch in kleinerem Umfang einen von ihnen gewählten Aktienbasket in die Allokation reinzubringen und haben vor dem Hintergrund wieder ihre Vorteile. So, aber wenn man dann eine bestimmte Größe hat und ein MSCI World beispielsweise auflegen will, ja, den brauchst du jetzt in der Tat nicht mehr als Zertifikat. Das ist, also da ist so viel Geld da, dass man dieses effizientere Vehikel dann eben nutzen kann und wohl auch nutzen sollte. Also mir würde keiner einfallen, der beim MSCI World Direktinvestment sagt, da muss ich aber unbedingt das Zertifikat für nehmen.
Ja, auf der anderen Seite werden jetzt gerade neue innovative Ideen in ETF-Form auf den Markt kommen. Wie wir es in der Vergangenheit auch gesehen haben, ist es natürlich spannend zu sehen, ob die Manager, wie du gesagt hast, das Trainingslager im Zertifikatemantel absolviert haben. Denn da müssen wir natürlich ganz deutlich auf die Kosten schauen. Ja, das ist beim MSCI World, um bei deinem Beispiel zu bleiben, anders. Aber wenn es gerade um aktivere oder dynamischere Strategien geht, da spielen dann die Kosten eine Rolle. Aber du hast ja nicht umsonst Daniela und Ralf als erfahrenen Juryvorstand mit ins Boot geholt. Also da,
ich habe die nicht mit ins Boot geholt. Die sind immer im gleichen Boot. Also da muss ich nichts reinholen. Die sind einfach da. Also um Gottes Willen.
Ja, sorry für die Korrektur. Aber an dieser Stelle ist es natürlich auch für die Jury, für den Beirat, da einen genauen Blick drauf zu werfen, auf die Kostenstrukturen, also nicht nur auf den Basiswert, sondern auch auf die Kostenstrukturen und in den zukünftigen Jahren, wie sich die Assets dann eben entwickeln werden. Weil das ist dann ausschlaggebend da wiederum, dass ein ETF profitabel sein wird oder ihn es überhaupt langfristig geben wird. Weil wenn er die, wie du gesagt hast, die 50-Millionen-Marke nicht hält, dann wird es dir nicht allzu lang geben.
Genau. Und da gibt es aber auch wiederum andere ETFs, die sich um diese 40 oder 50 Millionen gar nicht so sehr scheren und einfach sagen, nee, wir machen das trotzdem, weil wir dieses Produkt wichtig finden. Also da gibt es ja auch Instrumente, die immer mal wieder da sind und dann lange durchgehalten werden von einzelnen Gesellschaften. Nur, ich habe eben in den vergangenen Jahren schon des Öfteren Zusammenlegungen von ETFs im Zuge von Übernahmen erlebt. Und das waren mitunter nicht so angenehme Ereignisse, die sich da abgespielt haben. Und entsprechend kann man da auch mal trotz eines tollen Produktes an der einen oder anderen Stelle ein gebranntes Kind sein. Und genau deswegen ist sehr wichtig, dass es Journalismus gibt, der an der einen oder anderen Stelle da auch mal den Finger in die Wunde legt.
So, wie geht's denn jetzt weiter? Es war Montag, der 10.8., da war es soweit, das Ende kam zum dicken Handelsschluss. Die Abstimmung der Portfolio Awards ist geendet, ist vorbei. So, das heißt, da ist das erste Fenster zugegangen. Was passiert jetzt im Hintergrund?
Naja, im Grunde genommen ist es so, dass wir direkt am Dienstag danach morgens reingeguckt haben und dann auch gesehen haben nach dem Motto, ah, jetzt haben wir also 15 Sieger. Jetzt sind die Sachen auch schon redaktionell übergeben worden, sodass sowohl Ralf als auch Daniela und auch der verantwortliche Redakteur Matthias Schmidt darüber Bescheid wissen und jetzt eben auch an der Inhalteerstellung arbeiten, sodass wir mit Beendigung der Awardverleihung am 8.9. in München gegen 21 Uhr alle Ergebnisse dann auch publizieren. Da dann, wie bei uns üblich, auch eine Erklärung dafür bereitstellen können, warum sich dieser ETF offensichtlich durchgesetzt hat. Und die Ergebnisse eben vorstellen, auch für die Leute, die live in München nicht mit dabei sein können. Dieses Privileg haben an der Stelle ja die 100 geladenen Gäste und eben der eine Gewinner oder die Gewinnerin, das noch nicht raus, der Publikumsabstimmung, wo eben eine Teilnahmemöglichkeit verlost wurde.
Kannst du so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Warst du von der Resonanz positiv überrascht, was die Abstimmungstätigkeit betrifft?
Naja, grundsätzlich ist es ja immer so, dass man natürlich immer mehr Menschen dabei haben will und es auf jeden Fall bei dieser ersten Abstimmung schon mal Learnings gibt, was wir beim nächsten Mal anders machen werden. Denn man muss hier schon hervorheben, dass sich Leute durch eine Umfrage auch geklickt haben, die, wenn man wirklich alle 15 Fragen beantworten wollte, also mit den unterschiedlichen Kategorien, ob das nun Aktienwelt, Aktien Europa oder dann eben weiter in die Themen- und Multi-Asset-Bereiche, Rohstoffe waren dabei, Gold, Geldmarkt, Staatsanleihen und so weiter. Wenn man sich das alles angucken wollte und auch mal ganz kurz die 8 jeweils nominierten ETF zu Gemüte führen wollte, dann hat man eben schon eine gewisse Zeitspanne damit verbracht, sich nur mal die Zahlen und die Kurzkommentierungen auf sich wirken zu lassen. Und da muss man dann schon sagen, wenn man diese Umfrage voll gemacht hat und wirklich jede Frage auch nach einer inhaltlichen Lektüre dessen, was wir an Informationen angeboten haben, abgeschlossen hat, dann hat man für diese Umfrage 30 bis mitunter auch 45, vielleicht auch manchmal 60 Minuten gebraucht. Also von daher haben wir schon auch von den Leuten, die wir ja eingeladen haben, also von dem Publikum, eine ganze Menge verlangt. Und da ist sicherlich dann auch verglichen mit den Zertifikate-Awards zu gucken, dass wir da ja auch das eine oder andere vielleicht auch nochmal dann im Expertenbeirat diskutieren, wie wir da Dinge verändern können. Aber insgesamt bin ich schwer begeistert, erstens davon, wie viel 1000 Leute da teilgenommen haben. Dann, was für breite Urteile es gab. Also es ist eben auch so, dass bei den Gewinnern wir eine Breite haben und mitunter eben auch ETFs, mit denen wahrscheinlich auf Platz 1 nicht unbedingt jemand rechnet. Also von daher, wir werden einen sehr, sehr spannenden, sehr, sehr ereignisreichen und auch ja, diversen Abend haben, was die Menge der Preisträger betrifft.
Es ist natürlich auch klar, es ist schön, dass du auch ein bisschen selbstkritisch bist, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, das Feld ist halt auch mega komplex. Und gerade, also wenn wir jetzt mal diese, wie du gesagt hast, diese einfachen Aktien, MSCI World und was auch immer mal verlässt und in den Bereich Multi-Asset, Strategien und sonst Emerging Markets reinschaut, vielleicht nicht das, womit sich jeder jeden Tag beschäftigt, dann muss man halt ein bisschen Zeit mitbringen. Aber umso spannender finde ich es dann, was ihr vorgeschlagen habt, was ihr nominiert habt, was ja auch per se schon mal eine Auszeichnung ist und sich dann damit beschäftigt und entsprechend das gewichtet in einem Ranking. Also mir hat es auf jeden Fall großen Spaß gemacht, damit zu machen.
Genau, ich weiß und das ist ja auch etwas, du hast eben ihr gesagt, aber du warst ja Teil des Ganzen. Du erlebst es ja sowohl beim Zertifikate Award wie auch beim Portfolio Award mit, was es heißt, sich bei den Awards, die wir da ausrichten, mit einzubringen. Das ist ja echt Arbeit. Ja, also ich klicke da nicht irgendwie eine Liste durch, wo 8 Unternehmen drauf sind und da wird dann einfach genannt, nominiert ist übrigens, jetzt mal um bei uns zu bleiben, zum ETF-Haus des Jahres iShares, Amundi, Xtrackers, Invesco, Vanguard, HSBC und WisdomTree. Nee, selbst zu dieser Auflistung gab es bei uns dann noch Kurzinhalte. Also das heißt, qualitativ wird das Ganze sehr, sehr stark angereichert mit eben auch Zusatzinformationen, um den Abstimmenden da auch noch etwas mit an die Hand zu geben. Also zum Beispiel, dass man eben sieht, wie oft eine HSBC in den Einzelkategorien nominiert war. Oder eine Xtrackers oder eine iShares oder wer auch immer. Das einzige, die einzige Rubrik, wo wir das nicht machen konnten, ist die Broker-Kategorie, weil wenn wir zu jedem Broker etwas hätten schreiben müssen, wäre die Liste so lang gewesen, dass sich gar keiner mehr durchgeklickt hätte. Und da glaube ich auch, in dem Moment, wo man Kunde bei einem Broker ist, wird man sich sehr, sehr genau überlegen, ist mein Broker eigentlich in meinen Augen auch wirklich der ETF-Broker? Oder es gibt ja Leute, die haben 2 oder sogar 3 verschiedene Broker. Mhm. Und vor dem Hintergrund kann es eben auch Situationen geben, wo man vielleicht das eine oder andere Kreuz irgendwo nicht setzt, obwohl man da Kunde ist.
Gut, also dann Tobias, ich danke dir an dieser Stelle. Zum einen, dass ich da Mitglied im Beirat sein durfte, was großen Spaß gemacht hat. Zum anderen drücke ich dir und uns die Daumen für die Veranstaltung, die am 8. September in München dann stattfindet mit den geladenen Gästen. Und ich freue mich, dann kommst du mit Sicherheit nochmal in eine der folgenden Episoden als Gast dazu und wirst ausführlich nochmal berichten.
Also sicherlich ist es so, dass wir ab dem 8.9. auch noch eine ganze Menge mehr dazu zu erzählen haben, weil das war insgesamt einfach gut und wir haben ja beide in der Beiratsabstimmung und in den Beiratsdiskussionen auch erlebt, wie es ist, wenn da auf einmal ein ETF reinkommt, den man selber gar nicht so richtig auf seiner Liste hatte und der auf einmal reingereicht wird und man denkt, oh ja, das ist auch interessant.
Ja.
Ja, also ich glaube, da hat jeder, auch von uns im Übrigen, etwas mit auf den Weg gegeben bekommen, was dann Zugang zur jeweils eigenen Watchlist bedeutet hat.
Absolut.
Also von daher auch danke an dich.
Sehr gerne, Tobias. Besten Dank nochmal an der Stelle und ich freue mich, wenn wir uns dann am 8. September persönlich live in München sehen.
Alles klar, Lars. Tschüss.
Inside GetEx.
Inside GetEx. Was gibt's sonst noch so alles bei uns, bei GetEx, bei der Bayerischen Börse? Wir haben Sommerferien in Bayern. Da gibt's nicht allzu viel aktuell, außer zahlreiche Sommerfeste der Partner von GetEx. Aber das Ergebnis der BSW-Umfrage ist draußen und die Frage war, was ist eure wesentliche Motivation beim Kauf strukturierter Wertpapiere? Und da 52% haben geantwortet, Renditesteigerung und Optimierung bzw. Kursgewinne. Knapp 20% haben geantwortet, Absicherung des Depots oder von Einzelpositionen. 16% haben geantwortet, Risikoreduktion. Und 12% haben Erzielung von Seitwärtsrenditen gewählt. Vielen Dank wie immer, dass ihr auch auf getex.de an der Umfrage teilgenommen habt.
Wünscht dir was, dann kriegst du das.
So, das war's schon wieder. Welche Themen sind für euch noch so spannend? Was beschäftigt euch? Schreibt es mir einfach. Lasst mir eure Kommentare da. Schreibt mir eine E-Mail, schreibt mir eine WhatsApp, was auch immer. Ich möchte einfach ein spannendes Thema haben, was ich für euch in den kommenden Episoden aufgreifen kann. Also, Episode 37 neigt sich dem Ende. Wir hören uns wieder am Donnerstag, dem 27.8., und der 27. August hat Wirtschaftsgeschichte geschrieben, denn 1958 begann Edwin Drakes Ölbohrung für das moderne Zeitalter. 1939 hob dann das erste Düsenflugzeug ab. 1962 startete die erste Mission zu einem anderen Planeten und 2026, da richtet sich dann der Blick in die Finanzwelt nach Jackson Hole, denn dort diskutieren die wichtigsten Notenbanker der Welt über Finanzinnovation und Geldpolitik. Also vielleicht wird auch dieses Jahr wieder ein Stück Finanzgeschichte geschrieben. In diesem Sinne, ich sage danke fürs Zuhören. Au revoir, arrivederci, servus und tschüss, ciao, euer Lars.
Risiken und Nebenwirkungen.
Und wie versprochen kommt jetzt noch der turboschnelle Disclaimer als Schmankerl zum Schluss. Denn die Inhalte des Podcasts stellen kein öffentliches Angebot der Bayerischen Börse oder GetEx Exchange dar. Die im Podcast enthaltenen Inhalte dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Die Börse übernimmt keine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Die Börse erbringt hierdurch keine Finanzdienstleistungen, insbesondere keine Anlageberatung, keine Anlagevermittlung oder sonstige Empfehlungen im Sinne des WPHGs. Der Podcast enthält insbesondere keinen Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Nachbildung einer Anlagestrategie, Klammer auf, die wir heute besprochen haben, Klammer zu. Die Börse behält sich das Recht vor, den Umfang der Nutzung des Podcasts jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu beschränken oder den Service einzustellen. Genug der Formalitäten, das war's für heute. Chapeau mit O, Servus und macht's gut. Bam.
GetEx Exchange. So schnell, so günstig, so Börse.